Manche Kinder wissen heute gar nicht mehr, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Christkind und Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann ist tatsächlich nur dafür da, Geschenke zu verteilen und eine Marke bekannt zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Coca-Cola hat den ja erfunden. Und das Christkind hat doch schon eine Menge mehr zu bieten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt, das wäre übrigens auch mal eine Predigt wert. Also ist mal interessant, so dieses, was da eigentlich immer passiert. Wenn Gott was macht, dass Satan immer was dagegen setzen will, was aber nicht mal annähernd so kreativ ist wie das, was Gott erschafft. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal erlebt, dass jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, wir haben eine frohe Botschaft für dich, ich bin schwanger, also ich nicht, aber das wäre eine wirklich frohe Botschaft. Nein, ich meine, dass jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, wir bekommen ein Baby. Hat das schon mal jemand erlebt hier? Bestimmt, oder? Ja, schon einige, ganz viele. Ne? Ja, das ist immer toll. Also meistens ist das toll. Es gibt sicherlich auch Momente, bei der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, wenn du das so einfach sagst, es ist vielleicht nicht für alle immer ganz leicht. Also manchmal ist es auch schwer, festzustellen, dass man schwanger ist. Also ich weiß, bei unserem zweiten Kind, ich sage jetzt, der Fabian war das, da war das etwas unerwartet. Meine Frau ist eigentlich zur Gynäkologin gegangen, um die Bescheinigung zu bekommen, dass sie nicht schwanger ist, damit sie wieder arbeiten kann. Und die hat ihr dann gesagt, die kann ich Ihnen nicht ausstellen. Nicht falsch verstehen, da war sie aber erst mal etwas geknickt, weil sie eigentlich sich gefreut hat, wieder zu arbeiten. Dann haben wir uns natürlich auf Fabian gefreut. Es ist auch alles wunderbar. Und dann, wenn das so, das ist ja erst der erste Moment, wo man sagt, ich bin schwanger, und dann geht das ja erst richtig los. Ne? Dann wird sich vorbereitet, dann wird ein Nest gebaut, also die Wohnung. Ich weiß noch, wir haben überlegt, reicht die Wohnung noch, wir kriegen ein Kind, wir brauchen ein Zimmer für das Kind. Und so. Also heute, weiß ich, würde ich vieles anders entscheiden, aber wenn man unerfahren ist, das noch alles nicht weiß, dann denkt man, ja, jetzt musst du alles umwandeln. Kurse werden gebucht, also Schwangerschaftskurse, da wird alles geplant und gemacht. Und man stellt sich die Frage, ist es gesund, das Kind, hoffen wir doch. Und man, das wird auch dauernd untersucht. Ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, wie sieht es aus? Spannende Fragen für die Familie und für alle drumherum. Auch für eine Gemeinde, finde ich, ist das was ganz Besonderes, wenn man merkt, jemand ist schwanger und dann entwickelt sich das so. Das ist ganz toll. Und 9 Monate sind schon auch eine lange Zeit. Mit vielen schönen Höhepunkten, finde ich. Wenn man dem Partner und der Familie diese frohe Botschaft mitteilt, das sind doch so wunderbare Momente. Aber manchmal kann so eine Schwangerschaft auch beschwerlich sein. Also 9 Monate sind nicht immer ganz leicht. Das sieht man auch bei Maria. Auch die hatte ja nicht eine ganz leichte Zeit mit der Reise und all dem, was sie erlebt hat. Ich weiß noch, dass meine Frau am Ende ihrer Schwangerschaften die Schuhe nicht mehr zubinden konnte, weil sie nicht mehr so tief gekommen ist. Das war dann Aufgabe des Mannes. Hat das noch jemand außer mir? Muss das noch? Bestimmt, oder? Keiner? Konnten die alle ihre Schuhe noch zubinden? Oder die hatten Klettverschluss oder sowas. Ja, genau. Ne? Also meine Frau konnte die Schuhe dann nicht mehr zubinden, das musste ich dann machen. Aber es war mir eine Ehre. Also es war, das ist eine tolle Zeit und alles finalisiert sich so auf diesen einen Tag. Auf den Tag der Geburt. Dann ist es endlich soweit, das Kind wird geboren. Ein anstrengender, mit Spannung erwarteter und wundervoller Tag. Wenn dann so ein neues Leben kommt, die Mutter erschöpft ist und das Kind in den Armen hält und alles ist gut gegangen. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Eltern werden auf dieses Kinder kommen, also auf die Geburt, hervorragend vorbereitet oder können das, wenn sie das wollen. Es gibt viel Erfahrung, es gibt viele Geburtsvorbereitungskurse, die ich übrigens immer sehr langweilig fand. Ja, die waren immer abends, ich weiß nicht, und ich hatte Schichtarbeit, und wenn man abends da liegt und die sagen, entspann dich, ja, dann hat meine Frau mich schon mal anstoßen müssen und gesagt, dann, du schnarchst. Also man wird richtig gut darauf vorbereitet. Es gibt auch viele, viele Bücher, die man dazu lesen kann. Das machen wir richtig gut. Aber was dann folgt, auf das, was dann folgt, wird man meist nicht vorbereitet. Einen Kurs für Geburtsvorbereitung haben wir gemacht, aber keinen Kurs, wie man eigentlich damit umgeht, wenn Säuglinge Blähungen haben. Ja, aber also das ist lustig, klingt lustig, aber wenn man als Elternteil dann mal da ist und dieses Kind weint die ganze Zeit und man weiß nicht, was ist jetzt eigentlich los, ist das ganz schön schwierig. Oder ein Kurs, der einem zeigt, wie man mit so einer Trotzphase eines Dreijährigen umgeht. Hätte ich mir auch sehr gewünscht. Ja? Jetzt nach 5 Kindern habe ich da ein bisschen Erfahrung, aber das erste und zweite Kind war schon schwierig. Ne? Mein Sohn, der Fabian, der hat sich auch schon mal auf den Weg gelegt. Und wenn man dann so viel früher gesagt hat, dann geh einfach weiter, der kommt irgendwann, der ist nicht gekommen. Der ist da liegen geblieben, da konntest du machen, was du wolltest. Ne? Also das wäre schön gewesen. Oder was ich mir auch gewünscht hätte, was auch echt schwierig ist, so ein Kurs, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ein Teenager Liebeskummer hat? Boah, das ist ganz schön, also es zerreißt dir ja fast das Herz, wenn deine Tochter oder dein Sohn zu dir kommt und erzählt, dass du so verliebt bist und es hat nicht geklappt oder so. Das ist ja schrecklich. Also ich hätte mir gewünscht, dass man darauf vorbereitet wird. Denn das gehört alles dazu. Ankommen ist ein wichtiger Teil. Also wenn ein Mensch ankommt auf dieser Welt, ist das ein wichtiger Teil, ein toller Teil. Es ist existenziell. Wenn ich nicht angekommen bin, bin ich rastlos, bin ich irgendwo unterwegs und komme nicht zur Ruhe. Aber nach dem Ankommen kommt dann das Heimischwerden. Das hast du eben schon so ein bisschen erzählt, wie das funktioniert und dass das auf einmal dann geht, wenn man Freunde findet und man vorher Angst hat und man ist angekommen und auf einmal merkt man, ich weiß nicht, fühlst du dich jetzt schon zu Hause in deiner Wohnung oder ist noch ein bisschen fremd? Ist schon zu Hause, ne? Schön. Das ist wichtig. Und dieses Zuhause angekommen sein oder heimisch fühlen, das ist länger und bedarf mehr Zeit als das Ankommen selber. Und das gilt für das Körperliche wie für das geistliche Ankommen. Auch wenn ich bei Gott angekommen bin, muss ich mich an viele neue Dinge gewöhnen. Also wir haben vor ein paar Wochen hier Leute getauft. Manche davon waren schon länger Christen. Aber ganz unabhängig davon, wenn ich ein Christ werde, dann sind ganz viele Sachen ganz neu für mich. Und ich muss mich an Sachen gewöhnen. Bei einem Baby ist das zum Beispiel an die Brust oder an die Windel. Auf einmal raus aus diesem Bauch, aus diesem gemütlichen, warmen, immer leisen oder gedämpften, weil ja da viel Fruchtwasser mit drin ist, diese Atmosphäre, die mich einfach, und auf einmal bin ich rausgerissen aus all dem und bin in dieser Welt, die laut ist und kalt und anders, als ich das kenne, das ist nicht so einfach. Oder später in der Schule ankommen, ja, bis dahin im Kindergarten immer spielen können und das erste Jahr in der Schule ist sicherlich auch noch sehr schön und spielerisch und so, aber irgendwann kommt diese Phase, wo dann gesagt wird, so jetzt schreiben wir Arbeiten, das wird getestet und du wirst geprüft und auf einmal ein immenser Druck auf den Kindern, nicht leicht. Oder in meinem neuen Beruf, in einer Partnerschaft anzukommen, auch nicht einfach. Und für einen neugeborenen Christ heißt es, in seinem neuen Leben anzukommen und in der Gemeinde. Also ihr seht, Ankommen ist genauso wichtig wie das Eingewöhnen. Eingewöhnen dauert noch viel länger. Aber das vergessen wir oft. Das merkt man dann daran, dass Eltern werden oft liebevoll eingewöhnt und begleitet, bis das Kind da ist. Und dann atmen alle durch und sagen, wunderbar. Und es gibt auch noch so eine Zeit der Neugier, wo alle kommen und gucken und so. Aber die ist irgendwann schnell vorbei. Und dann sind die Eltern alleine und müssen alleine klarkommen. Mit den Blähungen und den Zähnen. Und das kostet Nächte und viel Kraft. Und man muss sich erst aneinander gewöhnen und lernen, den anderen zu lesen. Was sind denn die Bedürfnisse von diesem kleinen neuen Menschen, der jetzt da ist? Wie soll ich das interpretieren, dass er jetzt weint? Will er sich nur durchsetzen? Was muss ich da tun? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gegen Abtreibung. Aber ich bin auch dagegen, Frauen zu zwingen, Kinder zu bekommen oder nahezulegen, Kinder zu bekommen und sie dann allein zu lassen mit all dem. Ganz besonders Frauen, die dann vielleicht alleinerziehend sind. Ja? Aber so machen wir das oft. Ja? Tu das Richtige und wenn du das Richtige getan hast, dann sieh zu, wie du zurechtkommst. Und manchmal passiert das auch bei der geistlichen Geburt. Da wird sich um den Menschen bemüht, Da ist jemand, bei dem wir merken, oh, der ist offen für den Glauben, für Jesus Christus. Und dann bringt man sich ein, besucht den, nimmt den mit zur Gemeinde und irgendwann in seinem Leben macht er dann den Schritt und sagt, ja, ich will Christ werden. Und dann bekennt er sich und bekehrt sich und alles ist wunderbar und alle freuen sich. Und dann wendet man sich dem nächsten Verlorenen zu. Und dieser Mensch, der da zu Jesus gekommen ist, der versteht das gar nicht. Bis dahin war ich was Besonderes. Bis dahin haben die Leute sich um mich gekümmert und jetzt auf einmal nicht mehr. Ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass das bewusst passiert. Ich glaube nicht, dass wir das absichtlich so machen. Aber das hilft dem wiedergeborenen Menschen nicht. Er braucht gerade jetzt in dieser Zeit, in dem neuen Leben, das er da, das ist ja ein ganz neues Leben, das da auf einmal passiert, braucht er Begleitung. Wie lese ich eigentlich in der Bibel? Also na klar, die meisten können ja lesen, das wissen die, aber das ist ein Riesenbuch. Ja? Und wenn sie an der falschen Stelle anfangen, dann erlöscht schnell das Feuer. Ja, wenn ich nämlich die Geschlechtsregister lese und da irgendwo anfange, dann wird es echt schwierig, da einen Sinn draus zu kriegen. Es gibt den tatsächlich, aber das ist nicht das Thema, das man als neugeborener Christ anfangen sollte. Oder wie bete ich? Darf ich Gott alles sagen? Oder muss ich bestimmte Gebete beten? Alles Fragen, wo wir sagen, ist doch selbstverständlich, haben wir doch alles gelernt, ist doch klar, wie es geht. Ja, nee, ist nicht klar. Für jemanden, der neu ankommt, ist das gar nicht klar. Wie ist das in der Gemeinde? Wie funktioniert eine Gemeinde? Ja? Wo darf ich mich hinsetzen? Da nach vorne oder nach hinten? Ja, Markus, du lachst, aber es ist so. Ja, die Leute denken darüber nach und das ist ganz normal. Wir nicht mehr. Auch ganz normal. Aber wir müssen diese Menschen begleiten. So brauchen wir alle sowohl körperliche wie geistliche Hilfe beim Ankommen. Es war eine Katastrophe. Angekommen waren sie in der harten Realität. Nach fast 3 Jahren Lernen und Aufsaugen von der Gemeinschaft mit Jesus waren sie wieder alleine. Jesus war tot, gefangen genommen, gefoltert und brutal ermordet. Und das war jetzt die erste Nacht, in der sie wieder alleine waren. Angekommen in der Realität. Und was macht man dann, wenn man die letzten Jahre genossen hat, aber völlig raus war aus dem, was man eigentlich wirklich richtig gut kann? Sie hatten ihn erlebt. Hatten erlebt, wie er sprach. Und das hat sie fasziniert. Sie hatten erlebt, dass er ihre Herzen berührte. Und zwar so sehr, dass sie alles aufgegeben haben. Und einfach diesem Mann hinterhergegangen sind. Und ihm folgten. Sie hatten erlebt, wie er Wunder tat. Menschen mit Essen versorgt, das gar nicht da war. Wie er Kranke heilte. Ja, sogar Tote wieder zum Leben erweckte. Er hatte eine Beziehung zu diesem Gott, wie sie noch nie vorher erlebt hatten. Ein faszinierender Mann. Und dann im Palast, wie er wütend wurde und die Händler aus dem Tempel trieb. Nur um dann später auf dem Berg auf Jerusalem hinniederzuschauen und zu weinen, weil die Menschen nicht gerettet werden wollten. Und das alles, weil er die Menschen so sehr liebte. Und dann kam dieser seltsame Abend. Sie haben das nie verstanden. Er sprach auf einmal vom Verrat, dass ihn jemand verraten würde. Und Petrus war sofort aufgesprungen und hat gesagt, nie im Leben, ich werde, wo du hingehst, werde ich auch hingehen. Ich werde dich niemals verraten. Aber als sie ihn dann gefangen nahmen, die Soldaten, da hatte Petrus solche Angst, dass er sogar 3-mal leugnete, dass er ihn überhaupt kannte. 3-mal hat er ihn verraten. Nicht, dass die anderen mutiger waren. Die waren alle schon längst weggelaufen. Petrus saß an diesem Lagerfeuer und dann kommt eine Frau und sagt, dich kenne ich doch, du warst auch. Nee, ich nicht. Du musst mich verwechseln. 3-mal. Und dann wurde er von einem korrupten Gericht verurteilt, gefoltert und ans Kreuz geschlagen. Und da starb er dann. Und mit ihm starb ihr Traum. Was machst du, wenn dein Traum stirbt? Wenn alles, wo du dein Leben drauf ausgerichtet hast, zerstört ist? Was macht man dann? Man zieht sich in seine Komfortzone zurück. Man tut wieder das, was man am besten kann und was auch im Schlaf noch funktioniert. Und bei einigen Jüngern war das das Fischen. Und so nahmen sie ihre Boote und fuhren hinaus auf dem See, nicht weil sie in ihr altes Leben zurück wollten. Das war es nicht. Nur, weil sie etwas brauchten, was sie von dem, was da passiert ist, ablenkte. Um nicht wieder daran zu denken. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist es oft so in solchen Momenten, dass selbst das, was man aus dem FF kann, was man blind kann, was man im Schlaf kann, dass selbst das in solchen Situationen nicht mehr funktioniert. Und als die Nacht vorbei war, kamen sie niedergeschlagen und fertig am Ufer an. Das ist anstrengend, die ganze Nacht durchzufischen. Und gefangen hatten sie gar nichts. Nicht einen Fisch, aber das war ihnen eigentlich egal. Und sie stiegen aus dem Boot aus und hingen ihre leeren Netze auf. Und dann sahen sie einen Mann an einem Feuer sitzen. Und er rief ihnen zu, habt ihr nichts gefangen? Als ob man das nicht sehen könnte. Na toll, noch einer, der in der Wunde rumbohrt. Und er ging noch weiter, er sagte, fahrt wieder raus und versucht es nochmal. Ich bin müde. Ich kann nicht mehr. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Aber bevor der Mann da weiterschreit, fahre ich wieder raus und probiere es nochmal. Und warum auch immer, sie taten es. Aber als sie diesmal die Netze einzogen, waren die so voll, dass sie zu reißen drohen. Und auf einmal ahnte jemand was und sagte, hey, das haben wir doch schon mal erlebt. Das kann nicht sein, oder? Ist das Jesus, der da sitzt? Ist das unser Herr? Aber keiner Frau traute sich, ihm zu fragen. Und so rief der Mann sie zu sich. Und die Wärme am Feuer tat gut. Also setzten sie sich zu ihm hin. Und er hat ihnen Frühstück gemacht und sie haben gefrühstückt. Wisst ihr, wenn man 3 Tage nichts essen kann, weil die Zeit einfach so schlimm ist, dass man keinen Hunger hat, dann meldet sich irgendwann der Magen trotzdem. Und man bekommt Hunger und muss was essen, sonst wird einem schwindelig. Und deshalb war das gut. In der Aufregung hat man keinen Hunger, aber jetzt war der Körper am Ende und nicht nur der. Dieser Fremde bot ihnen einen warmen Platz und etwas zu essen. Und er spürte wohl irgendwie, dass es ihnen nicht gut ging. Und so fragte er die Fremden, was mit ihnen los ist. Und dann brach es aus ihnen raus. Bist du eigentlich der Einzige, der es nicht mitgekriegt hat? Was da in Jerusalem passiert ist? Und sie erzählten ihnen alles. Alles, was sie mit ihm erlebt haben. Alles, was sie bewegt hat, was sie berührt hat. Wisst ihr, wenn alles schief läuft, dann braucht man manchmal einfach jemanden, der einem zuhört. Der ein Ohr für einen hat, der Zeit hat und sich diese Zeit nimmt. Und im Laufe dieses Gesprächs wurde ihnen ganz klar, das ist ein ganz besonderer Mann, der da sitzt, das ist Jesus Christus und er ist nicht mehr tot. Er ist auferstanden und er ist uns erschienen. Und er ist da. Und er sitzt jetzt bei uns. Und er versorgt uns mit Brot und Fisch und Wärme und seiner Aufmerksamkeit und vor allen Dingen mit seiner Liebe. Nachzulesen ist das in Johannes 21. Und interessant, wie Jesus reagiert an der Stelle, er macht ihnen keine Vorwürfe. Nicht mal Petrus. Jesus will nur eine Sache von ihm hören. Oder von allen. Habt ihr mich lieb? Habt ihr mich lieb? Liebe Gemeinde, brauchen wir eigentlich ein besseres Beispiel, wie man Menschen hilft, anzukommen, als das, was Jesus uns hier gibt? Jesus sieht nicht nur die Seele eines Menschen. Er sieht den ganzen Menschen mit Körper, Geist und Seele. Wir Menschen sind doch nie nur ein Teil. Wir sind nie nur der Körper, der krank ist. Da ist auch eine Seele und ein Geist. Und Jesus sieht das alles. Und Jesus hat das selber gesagt, wenn das kleinste Teil am Körper leidet, dann leidet der ganze Körper. Und das ist wahr. Habt ihr schon mal Zahnschmerzen gehabt? Kleiner Zahn, der weh tut und mir geht es ganz schlecht. Und zwar nicht nur dem Zahn, sondern überall. Und wenn der Zahnarzt dann da war und geholfen hat oder ich bei ihm war, dann geht es mir wieder gut. Der Mensch ist Mensch, weil er Seele und Geist und Körper ist. Und hat eines Mangel, leidet der ganze Mensch. Und deshalb kümmert sich Jesus um den ganzen Menschen. Und dabei finde ich die Reihenfolge interessant, die er da vornimmt. Er versorgt erst den Körper, gibt ihm Wärme und Essen. Dann den Geist, er hört ihm zu. Er zeigt ihnen, dass er Zeit für sie hat und dass ihm das wichtig ist, was die Menschen sagen. Mir ist wichtig, was dich belastet. Und dann kümmert er sich um die Seelen der Menschen. Er spricht zu ihnen, spricht über Vergebung. Wisst ihr, über Vergebung ohne Vorwürfe und Diskussionen, wer eigentlich die Schuld hat an dem Ganzen. Das interessiert ihn anscheinend nicht. Es wird nicht aufgedröselt, was er da falsch gemacht hat und wie er es beim nächsten Mal besser machen kann. Das Einzige, was Jesus macht, ist, er erneuert den Liebesbund. Hast du mich lieb? Dann ist alles gut. Hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Also wenn ich diese Stelle lese, dann bin ich immer den Tränen nahe, weil ich weiß, mich fragt das auch. Hast du mich lieb? Das reicht. Ich bin immer wieder überwältigt von der Geschichte. Was für ein Mensch ist das? Was für ein Gott ist das? Und wenn wir uns fragen, was Menschen brauchen, wenn sie in der Weihnachtszeit ankommen, dann ist das genau das. Sie brauchen Essen, sie brauchen Trinken, ein Dach über den Kopf und viel Wärme. Und sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der ein Ohr für sie hat, der sich ehrlich für sie interessiert, wo sie nicht nur eine neue Nummer auf der Gemeindeliste sind, sondern wo Freundschaften geboren werden und wo man sich hilft. Und sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, dass es jemanden gibt, der sie so sehr liebt, dass es überhaupt nichts auf dieser Welt gibt, was sie jemals trennen kann von dieser Liebe. Nichts, was sie selber getan haben oder gelassen haben und auch nichts, was andere an ihnen getan haben. Das ist unbegreiflich, aber es ist die Wahrheit. Selbst den Herrn zu verraten und zu sagen, ich kenne ihn nicht, hat Petrus nicht getrennt von der Liebe Gottes. Das, liebe Gemeinde, ist Weihnachten. Ein Kind kommt zur Welt, das uns so sehr liebt, dass er alles dafür gibt, dass er uns rettet. Halleluja. Amen.